Ich kann kein Unrecht leiden. Ich komme nicht beugen. Lieber, geh selber zugrunde.
Soll er gesagt haben. Einer, der steckbrieflich gesucht wurde. Zwei Morde, versuchter Totschlag, schwerer Raub und räuberische Erpressung wurden ihm im November 1901 vor dem Schwurgericht Augsburg zur Last gelegt. Und es kam, wie es kommen musste.
Die Woche fängt schon gut an. Heute wäre ich gekipft.
War sein Kommentar, als er an einem Montag im Februar 1902, der in Wahrheit ein Mittwoch war, erfuhr, dass sein Gnadengesuch vom Prinzregenten Luitpold abgelehnt worden war.
Zur Gericht, Hergericht, Hiegericht,
murrte der bayerische Volksmund über den Umgang der Obrigkeit mit dem bayerischen Robin Hood.
Dem Räuber Kneißl.
Dessen Henkersmahlzeit?
Sex, Maß, Bier.
In Not, du Jungsen, eine, wie man Ochs zum Schlagen tut. Beim letzten Mal rasieren, ist geflossen noch ein Blut. Der Kerl, der hat grad zahlen, das war ein wahrer Kraus. Mein Lierl ist jetzt gesungen, mit dem Kneißl ist jetzt aus. Mein Lierl ist jetzt gesungen, mit dem Kneißl ist jetzt aus.
Aus? Von wegen. Am 21. Februar 1902, kurz nach 7 Uhr morgens, endet im Hof des Landgerichtsgefängnisses Augsburg an der Karmelitengasse durch das 80 Pfund schwere Fallbeil einer Guillotine Matthias Kneißls irdische Existenz. Doch der Mythos lebt. Ein Leben, das auf dem Schafott endet, wird zum Stoff überbordender Volksverehrung. Der Räuber Kneißl zum Helden verklärt.
Bei Kneißl zum Beispiel, mein Volkslied, wahrscheinlich zu der Zeit fast alle konnten. Wir haben Berichterstattungen in Flugblättern und man hat halt natürlich sich sehr viel erzählt von diesen Personen. Und da ist es dann auch von der realen Person so ein bisschen ins Fiktive schon gegangen, weil wir kennen das, wir erzählen was. Jeder tut so ein bisschen was dazu, so das stille Postprinzip. Und schnell mal wird aus einem normalen Menschen ein Übermensch, der übermenschliche Fähigkeiten hat, der besondere Dinge leistet, die er vielleicht so gar nicht geleistet hat.
Erzählt die Assistenzprofessorin für Mediendidaktik und Sprachendidaktik Dr. Elke Höfler von der Universität Graz. Sie erforscht die Fiktionalisierung und Literarisierung des Räubers. Kneißl ist ein Beispiel dafür, wie ein Heldenmythos geboren wird, Taten erdichtet und weitererzählt werden.
Es war am 4. März in aller Herrgottsfrühe. Da geht's in Geisenhofen so sakramentisch zu. 160 Mann sind aufmarschiert. Zwei Kommissar, ein Arzt. Da hat sich der Kneißlhirsel hinter die Ohren ein bisschen kratzt.
Aber wer war der Räuber Kneißl denn wirklich?
Von kleiner Gestalt. Nur 1,60 Meter bis 1,64 Meter groß, untersetzt. Blonde, in der Mitte gescheitelte Haare, dunkelblondes Schnurrbärtchen. Nach neueren Erhebungen zeigt sich Kneißl auch mit schwarz gefärbten Haaren und schwarz gefärbten Schnurrbärtchen. Blaue Augen, blonde Augenbrauen, ovales Gesicht, oberbayerischer Dialekt, am linken Unterarm eine Tätowierung, einen Armbrustschützen. Und die Jahreszahl 1892 darstellend. Und am linken Oberschenkel zwei alte Schussnarben. Auch soll er eine Warze am Hals haben und kleine Ohrringe tragen.
Die Beschreibung auf einem polizeilichen Steckbrief von 1901 deckt sich mit der Realität, die uns auf Fotos von Matthias Kneißl entgegenblickt. Matthias Kneißl, geboren am 12. Mai 1875 in Unterweikertshofen bei Dachau, ist das älteste von 6 Kindern italienisch-deutscher Gastwirte.
Das Gasthaus ist Treffpunkt von Kriminellen und Umschlagplatz von Diebesgut und Gewildertem.
Belegen mehrere Quellen. 1886 zieht die Familie in die Schachenmühle bei Sulze-Moos, südlich des Ortsteiles Altstetten am Steindlbach. Neben der Mahlmühle mit einem kleinen Sägewerk lässt sich hier etwas Landwirtschaft betreiben.
Doch es reicht hinten und vorne nicht. In arger Geldnot kommen die Eheleute auf die Idee, mit ihren Söhnen Alois und Matthias in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh bei Friedberg das Altarsilber zu stehlen.
Allzu geschickt angestellt haben sie sich dabei offenbar nicht. Bald steht die Gendarmerie bei Familie Kneißl vor der Tür. Der Vater stirbt bei der Verhaftung. Die genauen Umstände seines Todes sind unklar. Die Mutter bestraft man wegen Hehlerei mit Zuchthaus.
Die minderjährigen Kinder des Paares überlässt man sich selbst.
Mit seinen Brüdern wildert Kneißl, stiehlt Obst, Hühner, ein Schaf und Bargeld. Am 2. November 1892 erscheinen zwei Polizisten in der Mühle. Es kommt zum Schusswechsel. Der jüngere Bruder Alois trifft den Polizeistationskommandanten in den Unterleib. Alois wird dafür zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Er stirbt nach 4 Jahren an Tuberkulose. Matthias' Strafmaß 5 Jahre Haft.
Nach seiner Entlassung arbeitet Matthias kurz als Schreiner, wird von seinem Meister jedoch sofort entlassen, als dieser erfährt, dass Kneißl ein Zuchthäusler ist. Wegen seines Leumunds findet er auch sonst keine Anstellung mehr.
So etwas wie Resozialisierung kannte man damals nicht. Und so setzt Kneißl schwer bewaffnet seine Laufbahn als Räuber fort. Nach einem Raubzug, bei dem er Pfandbriefe im Wert von 2500 Mark erbeutet, wird steckbrieflich nach ihm gesucht.
Am 30. November 1900 kommt es in Irchenbrunn zu einem Schusswechsel, als man versucht, Kneißl festzunehmen. 2 Gendarmen werden, wohl durch Querschläger, so schwer getroffen, dass sie später ihren Verletzungen erliegen.
3 Monate später wird Kneißl von 70 Polizisten im Aumacher-Anwesen in Geisenhofen gestellt.
Nach eintägiger Belagerung beschießen 150 Mann das Haus. Eine Dreiviertelstunde später stürmen die Polizisten das Haus. Kneißl erleidet einen Steckschuss in den Kopf, 2 Schüsse in den rechten Arm, einen Streifschuss am rechten Handgelenk und eine lebensgefährliche Verletzung des Unterleibs.
Der Volksmund spricht fortan von der Kneißl-Schlacht von Geisenhofen. Der Räuber Kneißl war dingfest gemacht, nach 4 Monaten Flucht, während der er die ganze Gegend in Atem gehalten hatte.
Am 21. Februar 1902 um 7 Uhr wird Kneißl unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Hinterhof des Augsburger Gefängnisses mit der Guillotine enthauptet.
Bei Räubern war dieses letzte Auftreten bei der Hinrichtung war immer sehr interessant. Klicken Sie ein. Was sind die letzten Worte, die man eben noch von Ihnen hört? Verfluchen Sie noch einmal die Obrigkeit. Also da waren wir schon ziemlich gespannt, wie die halt auch quasi diese letzten Momente erleben. Und das hat dann noch einmal dazu geführt, dass man nach den Hinrichtungen sie noch einmal interessiert hat dafür, was war jetzt eigentlich im Hintergrund von dieser Person, warum ist es so? Und dann hat man diese Dinge noch einmal aufgerollt.
So die Räuberforscherin Elke Höfler.
Der reale Kneißl war ein armer Hund, der in eine Rolle gedrängt worden ist.
Meint Toni Drexler, der Kreisheimatpfleger von Fürstenfeldbruck, der sich viele Jahre lang mit Kneißls Schicksal beschäftigt hat. Der Mensch Matthias Kneißl steigt vom Ehr- und Gesetzlosen zum zeitlosen Volkshelden auf.
Also wenn man es mit heute vergleicht, hat es schon so ein bisschen ein Filterblasen-Social-Media-Phänomen. Man drückt halt keine Daumen nach oben, man teilt halt die Dinge weiter, die halt eh schon alle erzählen.
Die Stereotypen vom Rebellen gegen die ungerechte Staatsgewalt, der Mythos vom Räuber als Rächer der Unterdrückten und die Wahrnehmung als Opfer zutiefst ungerechter Umstände bestimmen die Erzählung vom Räuber Kneißl. All das wird nicht nur im Nachhinein von Presse oder mündlicher Legendenbildung gewoben. So stark ist der Mythos vom edlen Räuber, dass er auch schon die handelnden Akteure beeinflusst.
Die Bevölkerung ist leider gar nicht mitteilsam, auch irreführend. Versprechungen von Belohnungen sind wirkungslos.
Berichtet etwa das Streifoberkommando Alt-Hegnenberg am 18. Dezember 1900 von seiner Fahndung nach Kneißl.
Die Gegend selbst ist schlechtes Terrain. Alles Bekannte des Kneißl.
Aus Unterweikertshofen, Kneißls Geburtsort, notiert ein Gendarm gar folgende Aussage eines Bauern.
Wir zahlen unsere Steuern und scheißen auf die Staatsgewalt.
Die Bauern durften sich so als Teil des Mythos vom heldenhaften Rebellen gegen die ungerechte Obrigkeit empfinden. Kneißl selbst wiederum versorgte die Kleinbauern, bei denen er sich versteckte, mit frisch geschossenem Wild.
Wir tun immer so, als wären diese Influencerinnen und diese Menschen, die sich so stilisieren, als wären das ein ganz neues Phänomen. Nein, die Räuber haben sich ja auch selber stilisiert. Es gibt vom Schinderhannes den berühmten Auftritt auf dem Ball, wo er einen Ball veranstaltet hat, um sich zu stilisieren, um sich zu zeigen. Natürlich haben die sich stilisiert, damit sie auch die Unterstützung der Bevölkerung haben. Also im Grunde genommen, das sind alles Phänomene, die haben wir durch die Geschichte. Und wir tun heutzutage so, als wäre das alles was ganz Neues.
Sagt die Fiktionsforscherin Elke Höfler. Der Diskurs vom und über den Räuber prägt das Bild von Kneißl also nicht nur in der Rückschau, sondern schon zu seinen Lebzeiten. Aus Matthias Kneißl wurde so Bayerns beliebtester Mörder. Eine Werbeikone im Tourismus und natürlich eine Figur in Liedern, Theater, Film und Fernsehen. Und damit befindet er sich in bester Gesellschaft mit anderen Räubern.
Matthias Klostermeier, der bayerische Hirsel, Anführer einer gerechten Räuberbande, hingerichtet 1771. Der Wilderer Georg Jennerwein, erschossen 1877.
Der bayerische Hirsel, angeblich das Vorbild für Karl Moor in Friedrich Schillers Die Räuber, Jennerwein hält in Romanen, Theaterstücken, Kinofilmen, Räuber als verklärte Figuren in Anekdoten, Liedern und Legenden?
Man muss sich die Zeit ein bisschen vorstellen. Grundsätzlich, es war Hunger, sie waren mit der Obrigkeit unzufrieden und es haben einige der Räuber haben dann sich auch um die Bevölkerung gekümmert. Die waren nicht nur Räuber, die waren auch Wilderer. Das heißt, die haben dann ja Fleisch günstiger unter die Bevölkerung gebracht. Sie haben sich ja auch durch den räuberischen Akt gegen die Obrigkeit aufgelehnt.
Räuberromantik. Das Motiv vom edlen Räuber, der zwar Verbrechen begeht und als Verbrecher endet, aber zugleich als Beschützer und Befreier der Armen und Entrechteten und als Rebell gegen die Willkür der Machthaber auftritt. Ein Spannungsfeld zwischen Held und Antiheld, in das der Protagonist gesetzt wird.
Und die Dinge wurden dann im Laufe der Zeit auch verschriftlicht. Und da sind dann auch Räuberromane, Räuber, vor allem im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, sehr kitschige, räuberromantische Romane oder auch Theaterstücke entstanden. Und das hat sie dann durchaus weitergehalten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und ja, einige Räuber haben wir ja heute noch. Räuber Hotzenplotz, Ronja Räubertochter, also vor allem in der Kinderliteratur. Aber natürlich auch die Konstante, die sich durchzieht, Robin Hood.
Die 1678 erschienene volksbuchartige englische Prosaerzählung um den historisch nicht belegbaren Robin Hood ist so etwas wie die Mutter aller Räuberromane.
Wir haben jedenfalls in Heldenliedern schon räuberische Personen, die auftreten. Wir haben es im Schelmenroman in Spanien, wo eben räuberische Akte auch passieren. Aber dass der Räuber tatsächlich zum echten Protagonisten wird, tatsächlich jetzt männlich, weil es hauptsächlich Räuber waren und keine Räuberinnen. Das war so im 18. Jahrhundert.
Zentrale Bedeutung für die Entwicklung des Bilds vom Räuber hat aber kein Roman, sondern ein Drama.
Friedrich Schiller, Die Räuber. Ein Schauspiel. 1781.
Und da vermutet man, da geht es um Räuber. Tut's ja nicht, ja. Und das ist ja das Spannende, dass wir quasi Räuber-Theaterstück haben, wo es nicht um die Räuberfigur geht oder um den Raub geht, sondern um was ganz anderes. Also eine reine Moralisierung eigentlich.
In Schillers Räubern kulminieren alle politisch-sozialen Spannungen. Die Veränderung des Menschenbildes, die Gestaltung einer Heldenfigur in der Gestalt des Karl Moor, der gegen die starren Normen aufbegehrt. Literarisch etabliert sich jetzt einerseits künstlerisch das Interesse für die Psychologie des Räubers, seine sozial- oder zeitkritischen Motive. Andererseits entsteht nahezu zeitgleich eine kommerzielle Vermarktung von Räubergeschichten, Kolportagen und spannungsbetonte Trivialliteratur.
1000 Mark Belohnung. Mord. Kneißl, Matthias, katholisch, ledig, Müller und Schreiner, beheimatet in Unterweikertshofen, geboren daselbst, 12. Mai 1875.
Und die entscheidenden Hebel, die die Fiktion in Gang setzen, sind die realen Räuber der Zeit und ihre Geschichten. Sie verleihen den Erzählungen vom Räuber mit Berichten und Gerüchten, Quellen und Anekdoten scheinbar Authentizität.
Wir haben tatsächlich eben die Gespräche, die geführt worden sind, Dinge, die dazugekommen sind, die weggenommen wurden. Jemand hat was gesehen, jemand hat was gehört. Das ist dann weitergetragen worden und da gibt es halt dann einfach mal Verfremdungen und meistens Also wenn die Räuber schon sehr brutal waren, ist es brutaler geworden. Wenn sie schon sehr edel und gut waren, dann ist es noch edler und noch besser geworden. Also das war diese orale Tradierung. Und dann natürlich in den Medien, auch die Medien wollten damals natürlich schon an den Mann, an die Frau gebracht werden. Es hat eine große Sensationslust gegeben. Es ist auch die Zeit, wo die Menschen angefangen haben zu lesen im großen Stil. Und man hat natürlich so geschrieben, dass es auch gelesen werden konnte. Das heißt, keine übertrieben schwierige Sprache. Und natürlich auch so ein bisschen sensationsgeil war es natürlich auch, muss man sagen. Es war medienwirksam aufbereitet. Wir haben auch die Prozessakten, die zu der Zeit veröffentlicht worden sind.
Im bayerischen Mythos vom Räuber Kneißl treffen sich exemplarisch Räuberromantik und Realität.
Der Räuber-Kneißl-Radweg, ein bayerisches Gangster-Rad-Movie. An den Flüssen Amper und Maisach rollt es sich leicht dahin. Wer an einem bewölkten Werktag durch die oberbayerische Provinz zieht, braucht nur ein bisschen Fantasie, um sich Kneißl mit dem Fahrrad auf einem seiner Streifzüge vorzustellen. Bewaffnet überfiel er um das Jahr 1900 in der Gegend Einödhöfe. Vielleicht hat er dort im Wirtshaus eine halbe getrunken oder in dem Hof da drüben Unterschlupf gefunden. Einmal soll er sich in einem Jauchefass vor den Gendarmen versteckt haben. In den ruhigen Dörfern fühlt man sich in jene Tage versetzt.
Wirbt der Deutsche Alpenverein für einen 110 Kilometer langen Radweg, der im Mai 2020 eröffnet wurde. Und wer beim Radeln durstig wird, der kann zum Beispiel im Bräustüberl Maisach eine halbe Räuberkneißl Dunkelbier, gebraut nach Originalrezeptur, trinken.
Unser Räuberkneißl. Er war der bayerische Robin Hood. Mutig und unverdrossen hat er sich gegen die Ungerechtigkeiten und Obrigkeiten aufgelehnt und ist so weit über die Region hinaus zur Legende geworden.
Promotet die Brauerei Maisach.
Räuber Kneißl Räuberessen, Räuber Kneißl Musical, Räuber Kneißl Oldtimer Rally, Räuber Kneißl T-Shirts.
Theaterstücke, Gedichte, Lieder, Volkslieder, die irgendwann einmal verschriftlicht worden sind. Es hat Märchen gegeben, es hat natürlich Sagen gegeben. Dann sind irgendwann einmal auch Zeichnungen dazugekommen, auch frühe Kupferstiche und Holzstiche hat es natürlich gegeben. In der heutigen Zeit gibt es Comics, es gibt Graphic Novels dazu, es gibt den Film, es gibt Hörspiele. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt zum Räubern.
Erläutert Räuberforscherin Elke Höfler zur Medialisierung des Räubers. Alles Klischees? Reine Erfindung? Bloße Fiktion?
Also es gibt ganz unterschiedliche Abstufungen von der realen Figur hin zu einer sehr stark fiktionalisierten Figur, also stark stilisierten Figur, wo dann halt meistens, bei Kneißl war es halt so, die positiven Aspekte, der arme Mensch, der abgerutscht ist, dem auch Unrecht zuteil geworden ist und der ja unverschuldet eigentlich in diese Räuberkarriere eingetreten ist und dann das Beste draus auch für das Volk gemacht hat. Das tradiert sich dann halt. Natürlich werden die Geschichten dann einfach weitererzählt. Die Räuber sind halt in ihren Regionen Volkshelden.
Der legendäre Räuber Kneißl steht exemplarisch für die romantisierte Figur vom Räuber mit ihrem Ahnherrn Robin Hood.
König der Vagabunden, König der Diebe, Helden in Strumpfhosen für Liebe und Gerechtigkeit.
Und zugleich ist Matthias Kneißl innerhalb all der Mythen, Legenden und Sagen vom Räuber ein Sonderfall.
Kneißl, also es ist einer der wenigen, wo wir wirklich, nennen wir es einmal, faktuale Artefakte haben, die übrig geblieben sind. Nämlich eben die Fotografien aus dem Krankenbett, ja, oder bei der Verhaftung. Also da gibt es tatsächlich Fotografien. Das heißt, da tun wir uns mit dem Stilisieren tatsächlich ein bisschen schwer, also aus dem Mann jetzt einen quasi Robin Hood zu machen, makellose Schönheit. Soll nicht heißen, dass er damals nicht ein Frauenschwarm war, ja. Aber wir haben halt tatsächlich Artefakte, die uns ein bisschen von der Imagination nehmen.
Bei Kneißl schränken nachprüfbare Fakten die Mythenbildung ein. Das macht ihn so besonders und spannend.
Wir haben die Bilder, wir haben die Fotografien. Wir haben dann auch schon echte Tageszeitungen zu der Zeit, die halt auch ein bisschen einen journalistischen Anspruch gehabt haben und nicht nur die Sensationsgier stillen wollten. Und das macht, glaube ich, aus Kneißl schon eine ganz besondere Figur, wo wir, glaube ich, auch in Zukunft noch einiges hören und lesen und sehen werden.
Kneißl erobert Theaterbühne und Kinoleinwand. Man zeigt ihn als chancenlosen Volkshelden, Pseudo-Westernhelden, natürlich mit romantisch-tragischer Liebesgeschichte. Der Räuber Kneißl wird zum tragisch-ikonischen Idol moderner Balladen und sogar zur Kinderbuchfigur.
So ist von der Autorin Elisabeth Lang, illustriert von Ruth Strähhuber, mit Kneißl, der Räuber mit den gelben Schuhen, 2021 auch ein Kinderbuch erschienen.
Neben Kinderbuchklassikern wie Der Räuber Hotzenplotz oder Ronja Räubertochter, die Geschichte eines echten Räubers.
Das ist und bleibt das Faszinierende am Mythos vom Räuber Kneißl. Hinter all den Stereotypen und Verklärungen zum Voralpen-Robin Hood steckt ein realer Mensch, dessen Schicksal Fragen aufwirft.
Matthias Kneißl, ein Volksheld ohne Chancen oder eine Zuchthauspflanze? Ein gewöhnlicher Verbrecher oder Rebell gegen ein ungerechtes System?
Ein Mythos muss sich auf keine Antwort festlegen. Der Räuber Kneißl lässt sich als Figur für all diese Auslegungen verwenden. Realperson und exemplarischer Klischee-Räuber. Und als letzterer steht er als Kunstfigur auch am Ende des Genres der Räuberliteratur. Denn die Gesellschaft strukturiert sich mehr und mehr neu. Die Verstädterung lenkt das Interesse weg vom Land mit ihren Räuberbanden in der Wildnis. Elke Höfler?
In der Stadt ist man halt Tür an Tür mit anderen. Und da wurde dann der heimliche Einbruch, der Diebstahl, sehr viel interessanter. Man hat da in der Figur des Kriminellen hat man einen Switch gehabt hin zu eben zum heimlicher Agierenden. Und das Heimliche ist halt nicht interessant, sondern man hat halt dann die ermittelnde Figur genommen, weil das war das Interessantere dran. Und damit ist die Kriminalliteratur gekommen am Ende des 19. Jahrhunderts. Und wenn man sich das Fernsehprogramm heute anschaut, True Crime ist hochinteressant, nicht unbedingt Räuber, aber per se, aber natürlich sind auch Räuber dabei. Und ja, die Kriminalliteratur ist sehr en vogue.
Er war einer von den Alten, er war einer von den Echten, aber gejuckt haben sie ihm sein Leben lang wie ein Hund und ganz einen schlechten Kneißl hieß.
Frank Halbach über den Räuber Matthias Kneißl und wie er zum Mythos wurde. Der Vater aller Räubergeschichten bleibt natürlich Robin Hood. Auch zu ihm steht ein Radio-Wissen-Beitrag in der ARD-Audiothek zur Verfügung und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ebenso zu einer literarischen Rebellin mit realem Hintergrund, der Geierwalli, oder zu Sherlock Holmes, dem archetypischen Helden der Kriminalliteratur. Die Links zu diesen Hörtipps finden Sie in den Shownotes.